Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen Herrn Professor Riehle ankündigen zu können. Er ist Professor für Open Source Software an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Er hat vorher mal das Open Source Research Group bei SAP geleitet und hat ein PhD in Computer Science und MBA. Also ich würde sagen, mit allen Wassern gewaschen, was sozusagen die neue Schule angehen kann. Und Herr Riehle wird uns über Erfolgsmethoden zur Erstellung offener Lehrmaterialien berichten. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Element im Hinblick auf unsere Open Minds Economy, die wir irgendwann mal erreichen wollen. Herr Riehle, ich
nehme ich dieses Ding oder dieses? Wunderbar. Ups. Okay, herzlichen Dank für die Einführung, Herr Strassemeier. Willkommen. Mein Name ist Dirk Riehle. Ich habe sogar einen interessanten Titel als Professor für Open Source Software. Und weil ich eben gerade hörte, wie könnte das denn unter Windows laufen, das ist ein PDF, das Sie sehen, und es wurde von LibreOffice aus generiert. Also man kann sehr wohl an der Universität und für seine Vorlesung, was ich dann auch mache, mit Open Source Software arbeiten. Nicht, dass ich super ein super tief philosophischer in der Hinsicht bin. Ich bin da sehr pragmatisch, aber ich arbeite jetzt mit einem PDF. So, es geht bei diesem Vortrag darum, das, was meine Hauptbeschäftigung ist, Open Source Software zu verstehen, und zwar sowohl die Softwareentwicklungsprozesse, wie aber auch insbesondere die Geschäftsseite, die Nachhaltigkeit aus ökonomischer Sicht zu übertragen auf, was im Englischen Open Educational Resources heißt. Also offene Lehrmaterialien im Deutschen. Der Vortrag wurde in Deutsch angekündigt. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch in Ordnung. Meine Folien sind halt in Englisch, weil das an unserer Uni so gehalten wird. Also, Sie alle kennen Open Source. Zwei Definitionen, eine rechtliche Definition. Software wird zur Open Source Software, wenn sie unter einer Open Source Lizenz hingegeben wird. Und die praktische, prozessorientierte, wenn die Software in einem offenen, kollaborativen Prozess entwickelt wird. Und die Open Educational Resource Gemeinde, jene Menschen, die sich dafür interessieren, Lehr- und Lernmaterialien offen zur Verfügung zu stellen, nach einem Open Source Gedanken, definieren es auch erst einmal über einen Lizenzbegriff, aber den rechtlichen Begriff, denken aber natürlich auch gleich den Prozess einer kollaborativen Fortschreibung und Entwicklung guter Lehrmaterialien. Hier die Definition von aus einem Bericht einer Foundation, der Hewlett Foundation in den USA, welche viel offene Lehrmaterialien, also ich kürze es ein bisschen ab, ich sage Lehrmaterialien, offene Lehrmaterialien, Open Educational Resources ist häufig noch etwas breiter gemeint. Kürze es ein bisschen ab, was die darunter versteht. Und als Sponsor dann auch, worum sie sich gleich Sorgen macht, das ist nämlich die Nachhaltigkeit. Müssen Sie sich vorstellen, die Hewlett Foundation ist eine Non-Profit-Organisation mit viel Geld, das sie dann in die Entwicklung von offenen Lehrmaterialien gestellt hat, aber auch das Geld kommt irgendwann zu einem Ende. Der gute Zweck der Lehrmaterialien ist noch erfüllt, aber wenn sie nicht aufgegriffen werden, wenn sie nicht wie ein gutes Open-Source-Projekt von einer Gemeinde weitergeführt wird, dann sind diese Materialien nicht nachhaltig, sie altern, sie sind dann sehr schnell nicht mehr brauchbar. Und das ist etwas, was mich besonders interessiert, weil wir im Open Source festgestellt haben, dass Projekte fehlschlagen, sehr bedauerlich, oder auch weiter fortgeführt werden, also nachhaltig werden. Und da interessiert es mich, warum. Es gibt bekannte Motivationen, zum Beispiel Altruismus. Leute wollen in Open Source, genauso wie in offenen Lehrmaterialien, mitarbeiten, weil es etwas Gutes für die Welt ist. Bestens, man ist motiviert, mit anderen zusammen etwas zu schaffen, das Sinn hat. Zum Beispiel kostenlose Lehrmaterialien, damit in Dritte-Welt-Ländern die Lehre verbessert wird, ohne dass dort gleichzeitig Geld abgezogen wird. Oder man hat Spaß. Im Open Source hat man viel Spaß, vielleicht auch bei der Erstellung von Lehrmaterialien. Oder schon etwas ökonomischer, das sogenannte Signaling, das man im Open Source-Bereich sieht, dass Leute über Mitarbeit in Open-Source-Projekten ihre Kompetenz zeigen um sich für den Arbeitsmarkt zu positionieren und zu zeigen, sie wären ein guter einzustellender Softwareentwickler zum Beispiel. Denkbar ist das auch für Lehrmaterialien zum Beispiel, dass jemand, der an der Lehre interessiert ist, ein Dozent, über die Qualität seiner offengelegten Lehrmaterialien aufzeigt, wie gut und wie sehr er sich oder sie sich um die Lehre kümmert. Aus meiner fachlichen Arbeit heraus möchte ich in diesem Vortrag in eine bestimmte Ecke gehen, nämlich die einer wirtschaftlichen Perspektive, über ökonomische Nachhaltigkeit oder Motivation reden, unter der Annahme, dass dies eine gute Ergänzung ist zu dem Altruismus, der einen vielleicht initial mal beflügelt, wobei der Altruismus aber halt auch mal leidet, wenn die anderen Lebensunwägbarkeiten einen davon abhalten. Und dann ist es vielleicht gut, auch eine wirtschaftliche Basis gefunden zu haben für offene Lehrmaterialien. Und das möchte ich machen in meiner halben Stunde, die ich habe, indem ich mir eines von vier Geschäftsmodellen herausgreife, die man aus dem Open Source kennt. Bevor ich das tue, möchte ich aber alle aus meiner Sicht existierenden vier primären nachhaltigen Open-Source-Geschäftsmodelle sehr kurz skizzieren und spekulieren, das ist also rein spekulativ zu diesem Zeitpunkt, ob und wie das für offene Lehrmaterialien funktionieren kann. Sie sehen es hier schon als vier Punkte auf der Folie. Das erste ist im Open-Source das Single-Vendor-Open-Source-Modell. Da müssen Sie MySQL denken. Und die Anwendung für Lehrmaterialien im Single Proprietor Open Educational Resources, also einem Dozenten gehörende Lehrmaterialien. Im Open Source, MySQL ist ein Unternehmen, jetzt Oracle, welches die Software, die sie entwickelt, selbst gehört. Hat ja nie das Copyright abgegeben und nutzt Open Source als eine Go-to-Market-Strategie, um besser zu verkaufen, besser zu vertreiben auf der einen Seite und zum Teil auch, um in der Produktion Kosten zu sparen. Man kriegt gutes Feedback, gute Ideen von der Community. Sie erstellt Dokumentation und in der Rückgabe hat halt der Nutzer eine gute Software zur Verfügung. Und das funktioniert ja offenkundig wirtschaftlich, allein schon daran, dass man sieht, dass MySQL als Firma für den nicht kleinen Betrag von 1 Milliarde US-Dollar, meine ich, seinerzeit von Sun und dann Oracle gekauft wurde. Die Grundidee ist also, wenn man als Dozent, als Lehrperson seine Materialien offenlegt, aber nicht das Copyright abgibt, gibt es eine Möglichkeit, daran auch zu verdienen, in einem Abwägen zwischen, man tut etwas Gutes, man gibt es ja kostenlos weg, aber andernorts verdient man, sei es um die Serverkosten zu tragen oder weil man auch tatsächlich kommerziell motiviert ist. Ein zweites Geschäftsmodell, das wir aus dem Open Source kennen, ist das Distributorenmodell. SUSE, Red Hat, Canonical. Das sind Firmen, wo die Software, das wissen Sie alle, eben diesen Firmen nicht gehört. Man baut ja auf den existierenden Linux, im Fall von Linux-Distributoren, Komponenten auf. Aber das geistige Eigentum und die darauf basierenden Dienstleistungen der Distributoren sind halt das, was zwischen den Komponenten ist. Ein Distributor ist in der Lage, einen Zoo von 10.000 Komponenten integriert zu halten. Das möchte kein Anwender selbst tun, deswegen haben wir Distributionen. Und damit verdient in einem ersten Schritt eine SUSE ihr Geld mit dann zusätzlichen Dienstleistungen wie Zertifizierung, bestimmte Update-Services und so weiter und so fort. Die interessante Überlegung ist, wie würde das im Open Educational Resources Bereich funktionieren? Eine Distribution ist ja relativ komplex. Denkbar wäre zum Beispiel ein definiertes Curriculum, etwa ein Informatik-Curriculum für ein Bachelor-Programm, in dem die Best-of, die bestmöglichen Lehrmaterialien in kohärenter Art und Weise zusammengestellt sind. Also nicht nur Folien für einen Kurs, sondern ein gesamtes Curriculum, mehrere aufeinander aufbauende Vorlesungen, die etwa einen Bachelor in Informatik abdecken könnten. In Deutschland, als Professor in Deutschland kann ich Ihnen das sagen, wird das nicht funktionieren. Dafür sind deutsche Professoren viel zu stolz auf ihre eigenen Foliensätze. Aber in einem eher kommerziellen Umfeld, wo es zum Beispiel in den USA ganz klar Colleges gibt mit dem Ziel, wir machen gute Lehre und Forschung ist nicht relevant, Drittmittelprojekte sind nicht relevant, es geht ausschließlich um die Lehre, ist denkbar, dass ein sehr gut ausgearbeitetes Curriculum, das als über als offene Lehrmaterialien bereitgestellt wird, etwas ist, das angenommen wird, wo dann sogar vielleicht in der Verfeinerung und Erweiterung durch den Anbieter dann sogar die Lehruniversität bereit wäre, für erweiterte Versionen zu bezahlen. Diese Single-Vendor-Open-Source- und Open-Source-Distributoren respektive dann vielleicht in der Spekulation die offene Lehrmaterialien, Varianten davon, sind profitorientiert. Das muss man ganz klar sagen. Das ist das, was man unter kommerziellem Open-Source fasst. Aus Kundensicht gibt es da ein Produkt und für das wird in vielen Fällen nicht bezahlt, wenn man sich an die Open-Source-Version hält, oder es wird bezahlt, wenn man sich an die kommerzielle Version hält. Aus Kundensicht gibt es da keinen großen Unterschied zwischen diesen zwei Modellen. Der Unterschied ist in der Produktion. Also hier beim ersten, beim Single-Vendor-Open-Source, entwickelt das Unternehmen die Software selbst und hier ist es die Integrationsdienstleistung und darauf aufbauendes. So, neben diesen zwei For-Profit-Veranstaltungen, Arten von Unternehmen, gibt es auch Non-Profit-Geschäftsmodelle im Open-Source-Bereich und in der Spekulation dann im Open-Educational-Resources-Bereich. Das sind organisatorische Non-Profit-Organisationen. Zum Beispiel gibt es die Entwicklervereinigungen im Open-Source, also Apache Software Foundation, Eclipse Foundation, wo sich Unternehmen zusammengeschlossen haben, um eine gemeinsame Plattform zu entwickeln. Das hat ganz klar ökonomische Gründe gehabt, also die Eclipse Foundation etwa, um gegen Microsoft eine attraktive Werkzeugplattform zu haben, damit nicht auch noch Visual Studio den Java-Entwicklungstools den Rang abläuft. Da wird also aus Kostengründen zusammengeführt, da wird eine gute Plattform gebaut, dadurch wird in dem Maße, wie die Plattform und darauf basierende Produkte, man kann dann ja immer noch kommerzielle Produkte oben drauf setzen, wird dann halt ein Markt geschaffen und auch zum Wachsen gebracht, in den sich dann mehr hineinverkaufen lässt. Die Spekulation, gibt es so etwas für offene Lehrmaterialien? Ja klar, man könnte sich vorstellen, dass in bestimmten Bereichen, wo Universitäten sich nicht im Wettbewerb miteinander sehen, sie sagen, okay, man könnte doch, zum Beispiel wenn der Staat das vorgibt, die Curricula abstimmen und gemeinsame Lehrmaterialien über die Universitäten verteilt hinweg entwickeln. Und dafür hätte man wahrscheinlich gerne eine entsprechende formale Organisation, die etwa definiert, was denn die Roadmaps und die Entwicklungspläne für diese gemeinsam erstellten Lehrmaterialien sind. Das ist die Perspektive der Lehrmaterialien-Anbieter, wenn man so will. Man kann es aber auch umdrehen. Das ist dann der letzte Punkt. Das ist also die ersten drei Modelle hier, die sind im Open Source gut bekannt. Man kennt MySQL, man kennt SUSE, man kennt hier Apache Software Foundation als Beispiele. Diesen letzten Teil, wenn Sie Open Source Experten sind, kennt man im Open Source noch nicht so breit. Das sind Anwendervereinigungen. Das sind wieder mal Non-Profit-Organisationen, wo sich Software-Anwenderunternehmen unterschiedlicher Art, Organisationen zusammengeschlossen haben, um Open Source zu sponsern. Also in den USA zum Beispiel gibt es die Qualy Foundation, welche die notwendige Geschäftssoftware für den Betrieb von Universitäten entwickelt. Und das sind die Anwender, die dort zusammengekommen sind, im Fall der Qualy Foundation partiell selbst entwickeln, aber auch einfach sehr viel zahlen, um dann konsolidiert Open Source entwickeln zu lassen, zusammenzuführen, um eine gute Plattform zu haben, auf Basis derer dann konkrete Produkte erstellt werden können. Diese User Foundations gibt es, sind ganz klar im Kommen, das sehe ich in meiner Arbeit und aus Industrieanfragen. Das ist keineswegs von den Inhalten her Non-Profit-orientiert. Ich bin im Energiebereich tätig. Es gibt es in weiteren Geschäftssoftwarebereichen, wo ganz klar die Anwenderunternehmen sagen, wir wollen unser Ökosystem an Softwarelieferanten selbst gestalten, nicht mehr abhängig sein von rein Produktfirmen und dem Login, den diese produzieren, sondern wir wollen das in die Hand nehmen, was die gemeinsame Basis für alle Produkte ist, was dann Community Open Source wird und darauf können dann Firmen wiederum Produkte und Dienstleistungen erbringen. So, in offenen Lehrmaterialien, in der Erweiterung des Ganzen, ist die Spekulation jetzt, klar, warum könnten nicht Verwender der Lehrmaterialien diese gemeinsam in Auftrag geben? Heute in Deutschland sowieso macht jeder Prof seine eigenen Folien. Denkbar wäre aber auch, dass statt selbst zu entwickeln, die Universitäten etwa sich zusammenschließen würden und in Auftrag geben, ein entsprechendes gute Lehrmaterial, denn nicht immer nur Folien, sondern Textbücher, Lehrbücher, entsprechende interaktive begleitende Software, sich kontinuierlich ändernde Aufgaben und so weiter entwickeln zu lassen und das als Gemeinschaftseigentum zu begreifen und darauf dann basierend, maßschneidernd, kann dann jeder seine eigenen Lehrmaterialien erstellen. So, ich habe betont, ich hoffe, ich werde da auch nicht missverstanden, im Open Source ist 1, 2, 3 ganz klar, 4 ist im Kommen. Im Open Educational Resources Bereich, soweit mir zugänglich, ist diese Übertragung noch Spekulation. Sie macht Sinn, aber ob es genauso funktionieren kann, kann ich Ihnen auch noch nicht sagen. Deswegen möchte ich an der Stelle jetzt einen Schritt zurückgehen zu dem, worüber ich denn wirklich selbst reden kann aus Erfahrung. Und das ist halt, wie ich meine Lehrmaterialien offenlege und warum ich das mache und was für Vorteile ich mir daraus erhoffe, respektive insgesamt glaube zu tun. So, die grundlegende Motivation, wenn man darüber nachdenkt, ökonomisch, wie kann man da irgendwas machen, wie kriege ich meine Kosten wieder rein oder wie kann ich sogar Geld verdienen, wenn mir der Sinn danach steht, ist immer, es gibt das, was offengelegt wird, kostenlos, gehört ja zu den Lizenzen immer dabei, also kann man allenfalls seine Kosten über die Quersubvention hereinholen, indem man etwas Komplementäres verkauft oder anbietet. Das heißt, Software im Open Source, Lehrmaterialien im Lehrmaterialienbereich, muss offen kostenlos zur Verfügung stehen, aber irgendetwas, was für eine bestimmte, vielleicht reichere Zielgruppe Wert hat, kann man halt separat versuchen zu verkaufen. Das heißt, das ist schon der erste Schritt, den man gedanklich vollziehen muss. Es gibt unterschiedliche Zielgruppen. Im Open Source ist das eine klare Unterscheidung, zum Beispiel zwischen dem Benutzer zu Hause und dem professionellen Anwender in der Firma. MySQL wird viel zu Hause oder auf privaten Servern eingesetzt, aber im Unternehmen sagt dann vielleicht die IT-Abteilung, da kaufen wir jetzt eine kommerzielle Lizenz. Das ist eine klare Unterscheidung. Oder sehr häufig auch der Wechsel in einem Unternehmen von einer Fachabteilung, welche die Software kostenlos einsetzt, zur IT-Department, die sagt, nee, das reicht nicht, wenn die Software irgendwo auf einem Desktop unter dem Bürotisch eines Mitarbeiters läuft, muss in unserem Rechenzentrum entsprechend unterstützt laufen. Guckt man in den Lehrbereich, Lehr- und Lernbereich, so sehe ich eine Unterscheidung ganz klar zwischen Studenten und Dozenten. Das ist schon mal zwei unterschiedliche Zielgruppen. Und dann vielleicht auch Studenten mit unterschiedlich tiefem Interesse an bestimmten Inhalten. Also Leute, die einen Kurs einfach abarbeiten wollen, während Studenten sagen, das ist meine Vertiefung, da will ich alles im Detail darüber wissen. So, ich greife jetzt auf drei Beispiele aus meiner eigenen Lehre zurück und versuche mal dran zu illustrieren, wie ich bisher darüber nachgedacht habe, wie kann ich sozusagen hier eine Differenzierung vornehmen, wenn ich das als Produkt mir vorstelle, um es nachhaltig zu gestalten. Das erste ist ein Programmierkurs, den ich regelmäßig abhalte, nennt sich das Agile Methoden und Open-Source-Praktikum und lehrt Studenten halt am konkreten Beispiel. Es wird also durchgängig eine Software entwickelt, jedes Semester, wie man agile Methoden betreibt. Also Release-Planung, wir verwenden Scrum, regelmäßige Sprints und so weiter. Agile Methoden sind in der Wirtschaft angekommen und entsprechend populär ist das unter Studenten. Und ich habe jetzt erstmal meine Folien dazu, also das gesamte Semester in Form von Folien unter einer Creative Commons Lizenz aufs Web gestellt, um einfach mal zu schauen, was passiert. Eine der ersten Beobachtungen ist, im Vergleich zu Open Source, es ist unendlich schwierig, richtig zu kollaborieren, im Sinne von gemeinsam an solchen Folien zu arbeiten, weil die Werkzeuge nicht da sind. Im Open Source, auf Source Code Ebene, Texteditoren, Merge Tools, alles ganz klasse. Bei Folien wird es schon deutlich schwieriger, und auch sehr diffizil, insbesondere wenn man so pedantisch ist wie ich, wenn man es hasst, dass einem die Folienvorlagen kaputt gemacht werden. Also mir zum Beispiel fällt es sehr schwer, einfach irgendwelche Folien zu nehmen und mit denen weiterzuarbeiten, wo jemand nicht die häufig sehr versteckten Konventionen, mit denen man die Folien erstellt hat, beachtet, weil sie nirgendwo explizit gemacht wurden. Also es ist relativ schwierig, um Folien so gemeinsam zu arbeiten, wie man zum Beispiel um Source Code herum arbeiten kann. So, hier jetzt erste einfache Sachen. Denke ich drüber nach, ich wollte Geld damit verdienen. Zum Beispiel könnte ich ein Buch schreiben. Ich würde also sagen, hier sind die Folien, aber die Person, die detailliert einsteigen möchte, hier ist ein Buch mit zusätzlichen erläuternden Texten. Das wäre ein typisches Komplement, wo jemand sagt, mir reichen die Folien, jemand anders sagt, ich will es genau wissen. Entsprechend könnte ich das anreichern, wollte ich den Wert des Ganzen steigern. Hier tritt dann aus kommerzieller Sicht betrachtet das Problem des Produktmanagements auf, weil man natürlich darauf achten muss oder schauen muss, dass man die Leute fair behandelt. Es gibt nichts Schlimmeres als Open-Source-Projekte, wo einem wichtige Features vorenthalten werden, weil halt jemand den Daumen drauf hat und sagt, das geben wir Ihnen nicht, diese Funktionalität, weil wir halt wollen, dass Sie unsere kommerzielle Version kaufen. Und da muss man natürlich auch genau aufpassen, dass zum Beispiel würde man das hier machen, eine entsprechende Differenzierung vorherrscht. Aber Glücksgeschick, wenn man es nicht probiert, weiß man auch nicht, was alles passieren kann. Für mich sehr geschickt, dass allein das aufs Web stellen hat das Ganze bekannt gemacht. Ich habe natürlich auch ein bisschen die Werbetrommel gerührt. Und so habe ich dann jetzt eine erste Anfrage schon ausgeführt und weitere stehen an, ob ich diesen Kurs nicht woanders lehren wollte. Ist gar nicht meine Motivation, jetzt extra mir noch Lehre andernorts aufzubürden, aber weil dieses konkrete Beispiel an der Tsinghua University in Peking stattfand, war das dann für mich eine positive Sache. Ich wurde also bezahlt, um nach Peking zu fliegen, um dort diesen Kurs abzuhalten. Da habe ich es dann gemacht. Das war ein positiver Return für mich, dass ich sozusagen hier meine Folien offengelegt habe. Ich glaube, die wichtigste Motivation, und die werden wir gleich noch ein paar Mal wiedersehen, ist aber, dass das Offenlegen eine, wenn man es richtig macht, Feedback-Schleife erzeugt, die einem hilft, die Lehrmaterialien zu verbessern. Und das ist eine Herausforderung. Also ohne meinen Kollegen zu nahe treten zu wollen, manche wollen es gar nicht so großartig verbessern, weil Lehre halt etwas ist, das man gezwungenermaßen erledigt. Aber man muss halt Sinn darin finden. Und für mich zum Beispiel ist der Sinn in diesem agilen Methodenkurs, dass ich sehr industrienah Leuten, Studenten, die agile Softwareentwicklung vermittle, insbesondere in der Hoffnung, dass an meiner Universität dort eben Startups rauskommen. Das ist sehr praktisch orientiert und entsprechend ist das Ganze aufgesetzt und entsprechend hilft mir eine Feedbackschleife, die Leute schneller zu einer professionellen Softwareentwicklung hinzuführen. Das ist für mich eine große Motivation, das Ganze offen zu legen, damit den Kurs zu verbessern, dadurch kompetentere Studenten schneller zu haben, aus denen dann vielleicht in diesem konkreten Fall Startups werden. So, dann habe ich ein zweites Beispiel. Da bin ich relativ stolz. Sehen Sie mir das also bitte nach, wenn ich jetzt zu sehr auf die Pauke haue. Das ist ein Seminar zum Thema Produktmanagement. Ich bin von Haus aus Softwaretechniker. Mich interessiert Softwarearchitektur, Programmiersprachen und der Entwicklungsprozess. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, dass es wenig Studenten gibt, dass eigentlich niemand ausgebildet wird für das, was man Produktmanagement betrachtet, nämlich die Konzeption eines Produktes, die Definition von Anforderungen und zwar nicht nur klein-klein, hier haben wir eine Spezifikationssprache und wir definieren Anforderungen, sondern Releases zu definieren, eine Produktroadmap zu definieren und das runterzubrechen auf konkrete, gut beschriebene Anforderungen. Da gibt es nur sehr wenige Bücher. Es ist aber ein wichtiger Job in Softwareproduktfirmen. Jeder, der in einer Softwareproduktfirma arbeitet, weiß, es gibt Produktmanager. Wird nirgendwo für ausgebildet, soweit ich das gesehen habe. Also haben wir es in die Hand genommen mit einem Seminar. So. Ein Seminar ist die denkbar schlechteste Lehrform für etwas, was sehr stark praktisch eigentlich nur erfahren werden kann. Warum?
Produktmanagement ist nichts, was man mit Formeln wie in der Mathematik an einer Tafel lernen kann. Produktmanagement ist ein beständiges Entscheidungsfällen über schwierige Situationen mit viel Unsicherheit zu den Variablen. Ist das wirklich das, was der Kunde jetzt am meisten braucht? Ist das wirklich die richtige Benutzererfahrung, User Experience? Ist das wirklich das, wie die Konkurrenten sich verhalten werden, sodass wir diesen Fokus oder diese Priorisierung vornehmen sollten? Entsprechend haben wir halt festgestellt, das geht so nicht. Erstellen wir jetzt Lehrmaterialien, die es noch kaum so gibt, und zwar in Form sogenannter Business School Cases. Ein Harvard Business School Case ist die Beschreibung einer konkreten Fallstudie anhand eines Unternehmens, das durch genau eine bestimmte diese Situation durchgegangen ist. Und jede Fallstudie endet üblicherweise damit, dass in dieser sehr plastisch dargestellten Form der Held oder die Heldin sich fragt, was soll ich nur tun unter all diesen sich widersprechenden Umständen? Und das ist dann, wo die Lehre beginnt, nämlich eine Diskussion zwischen Studenten und Lehrenden über, was sind die möglichen Entscheidungsoptionen? Was sollte man machen? Ein Für und Wider, also eine geleitete Diskussion, in die durchaus Konzepte einfließen, die aber viele Unwägbarkeiten in der Diskussion, also in der Entscheidungsfindung hat, sodass man auch nicht wirklich sagen kann, das war die eine Entscheidung, aber etwas, mit dem man Studenten dazu führt, aktiv mitzudenken, sich zu äußern, zu artikulieren. Und weil es halt reale Fallbeispiele sind, ganz praktisch, können wir meistens auch die Person aus der Industrie dann zum Schluss dazu holen, die erläutert, wie sie denn über diese konkrete Situation nachgedacht hat. So, war eine lange Einführung, deswegen sehen Sie es mir nach, dass ich das so mag. Die Konsequenz ist, mit Hilfe von Masterstudenten erstellen wir jetzt diese Fälle, diese Business School Cases. Das heißt, ich schicke meine Masterstudenten hinaus in die Wirtschaft, habe also entsprechende Wirtschaftspartner gefunden, die gesagt haben, wir mussten herausfinden, ob wir zum Beispiel, also wie wir diese User Experience gestalten sollten. Mobile Anwendungen waren neu für uns und was bedeutet das für die User Experience? Oder auch zum Teil dann schon sehr Wirtschaftsinformatik fokussiert, strategische Entscheidungen. Sollten wir Open Sourcen, ja oder nein? Sollten wir diesen Kunden im Stich lassen, weil der Fokus auf diesen Kunden uns bei der Innovation behindert hat? Das sind alles harte Fragen, die man an konkreten Beispielen diskutieren kann, die jetzt meine Studenten aufschreiben als Cases, welche wir dann in der Lehre einsetzen wollen. Das heißt, hier kann ein Professor über Studenten offene Lehrmaterialien erstellen, die dann wiederum in die Lehre zurückfließen und dort eingesetzt werden können. Da sind wir gerade dabei, wenn es Sie interessiert. Hier können Sie unseren aktuellen Stand PM, also Product Management by Case, anschauen und auch unter weiteren Links schauen, wo wir sind, vielleicht ja sogar Feedback haben. So, theoretisch kann ich auch hier jetzt wieder ein Buch schreiben. Wir werden die Cases natürlich kostenlos als offene Lehrmaterialien bereitstellen, was eine Innovation ist, weil das nämlich eine ziemliche Cash-Cow ist für die amerikanischen Universitäten, die bisher diese Cases geschrieben haben. Die Mathematik, müssen Sie sich vorstellen, ist ein Case pro Unterrichtsstunde, 50 Leute im Seminar oder in der Unterrichtsstunde, 15 Wochen, macht dann irgendwas von $100 für den Course Reader an einer amerikanischen Universität für einen Kurs, für einen Studenten. Deswegen die wenigen Cases, die es zum Thema Produktmanagement schon gibt, kosten dann halt 5 € das Stück pro Instanz, was halt unseren Studenten nicht zumutbar ist. Aber anyway, der Punkt ist, wir versuchen das halt über einen offenen Lehrmaterialienansatz hochzuziehen. Hier gibt es dann ein paar Praktiken zu berücksichtigen, weil der Masterstudent natürlich irgendwann fertig ist mit dem Studium und weiterzieht und vielleicht auch gar nicht so interessiert dran ist, das weiterzuentwickeln. Das heißt, ich ziehe das in meine Obhut und hier aus dem Open-Source-Bereich kennen Sie das, dann verschiedene Best Practices, Erfolgsmethoden, wie zum Beispiel die Verwendung eines Contributor Agreements, dass mir der Student ein Relizenzierungsrecht gibt. Nicht, wenn Sie die Geschichten um Wikipedia und die Lizenzänderung kennen oder überhaupt Open Source Foundations kennen, wissen Sie, Sie wollen an einer Stelle ein Relizenzierungsrecht haben oder damit Sie halt nicht nicht im Nachhinein alle Beitragenden notgedrungen abfragen und zu einer Zustimmung bewegen wollen. Okay, und mein letztes Beispiel, ein, zwei Minuten habe ich noch, ist wieder etwas, was mir sehr am Herzen liegt, nennt sich Nailing Your Thesis, ist ein Forschungspraktikum, wobei als Praktikum war es ein bisschen zu anspruchsvoll, mache ich jetzt eine Vorlesung mit Übungen draus, Studenten Forschungsmethoden zu vermitteln. Jede Prüfungsordnung, die ich kenne, heißt es heute, Bachelor-Masterarbeit sind wissenschaftliche Arbeiten. Aber guckt man in die meisten Lehrpläne, dann hat man vielleicht Präsentieren als einen Kurs, aber Bachelor- und Masterstudenten wird kein wissenschaftliches Arbeiten mehr beigebracht. Also habe ich diesen Kurs aus der Taufe gehoben, mache demnächst dann, ich bin jetzt in der dritten Iteration, jetzt ist es, glaube ich, langsam gut, werde es dann offenlegen, könnte auch das wieder ergänzen, um weitere Materialien, ein Buch und so weiter und so fort. Hier aber ist der wesentliche Anreiz wieder, was ich bisher individuell gemacht habe, also ich habe meine Folien schon rausgegeben an Leute, die so einen Kurs lehren wollten, mache ich auch gern individuell, bevor ich es dann ganz als offene Lehrmaterialien bereitstelle. Die Motivation ist, in eine Feedback-Schleife einzutreten, die es mir hilft, diesen Kurs besser zu machen. Und das ist wieder das wesentliche Mittel, wie Sie einen Professor oder einen Dozenten sozusagen motivieren können. Die Lehrmaterialien will er oder sie genau dann verbessern, wenn es der eigenen Forschung oder Lehre oder den eigenen Interessen natürlich hilft, in diesem Fall bessere Wissenschaftler heranzuziehen. Nicht jeder will Wissenschaftler sein, aber die, die in diese Richtung gehen wollen, möchte ich natürlich besonders gut anleiten. Und das tue ich genau in dem, wie ich meine Lehrmaterialien verbessere. Und das ist für mich der wesentliche Anreiz, sie offen zu legen, in der Hoffnung, Feedback zu bekommen, in der Hoffnung natürlich auch, dass andere es nutzen können, aber insgesamt, um halt bessere Wissenschaftler herbeizuführen. Gut, hier eine Referenz. Ich weiß nicht, ob wir die Folien zur Verfügung stellen werden, aber jetzt sollte ich Schluss machen. Vielleicht haben wir ja Platz für eine Frage, sonst habe ich leider meine Zeit ganz aufgebraucht. Schauen wir mal. Also herzlichen Dank.
Ich denke, wir sind außer Zeit gelaufen, aber Herr Professor Rehle, recht herzlichen Dank. Ich denke, das war ein sehr anschauliches Beispiel, wie wir auf diesem neuen Gebiet, nicht wahr, aus der Open Source lernend, in offene Educational Materialien einsteigen können. Also als Sie die verschiedenen Modelle vorgestellt haben, wo es dann um Hersteller-Foundations und Benutzer-Foundations ging, musste ich natürlich an unseren Verein denken, als OSBA, Open Source Business Alliance, sind wir ein Verein von Benutzern und Herstellern. Und wenn ich hier über die Open Minds Economy rede, dann rede ich sehr oft über die zukünftige, nicht wahr, Zusammenführung von Benutzern und Herstellern. Und ich denke, Ihre Beispiele, die Sie hier sehr lebhaft gezeigt haben, können sicherlich auch Ihre Parallelität in der Schule finden. Das heißt also, ich kann mich nur herzlich bedanken und wir brauchen Sie in der Zukunft als einen Berater, wie wir hier, nicht wahr, erfolgreich in die Zukunft gehen können. Und wenn ich das richtig verstehe, in unserer Arbeitsgruppe Education machen Sie ja auch schon mit. Ich bedanke mich herzlich, auch im Namen der Zuhörer und Zuhörer.